IWS, Impulsgeber für den Mittelstand. Drei Fragen, drei Minuten zwischen Wirtschaft und Politik.
Impulse setzen, Wirtschaft stärken. Willkommen zum Podcast des Internationalen Wirtschaftssenats. Mein Name ist Lisa Rings. In unserer dritten Episode von Drei Fragen, drei Minuten steht alles im Zeichen der Cyberkriminalität und Cybersicherheit. Wie kann sich der deutsche Mittelstand langfristig und effektiv schützen? Zu diesem hochkomplexen Thema begrüße ich ganz herzlich unseren heutigen Experten und geschätzten IWS-Senator Siegfried Müller, Geschäftsführer der MB Connectline GmbH, eines mittelständischen Vorreiters im Bereich der Sicherheit industrieller Kommunikation. Herr Müller, schön, dass Sie da sind. Herzlichen Dank, dass Sie uns heute einen kleinen Vorgeschmack auf unseren gemeinsamen virtuellen Roundtable zum Thema Cybersecurity im deutschen Mittelstand am 15. April geben. Die Zahl der Cyberangriffe ist in den vergangenen Jahren exponentiell angestiegen. Dabei geraten zunehmend mehr mittelständische Unternehmen in das Visier von Cyberkriminellen und Hackern. Der Großteil des deutschen Mittelstandes ist bislang immer noch nicht ausreichend gegen IT-Attacken gerüstet und verfügt vor allen Dingen nicht über das nötige Problembewusstsein, respektive eigentlich eine problembewusste Sensibilität. Wir, der IWS, möchten im Folgenden mit Ihnen, unserem Experten, kurz beleuchten, wie eigentlich die aktuelle Bedrohungslage aussieht, wo die IT-Sicherheit im Mittelstand momentan steht und welche Chancen und Risiken sich auftun, die für die digitale Zukunft relevant sind. Die erste Frage, Herr Müller, wie steht es eigentlich um die Zukunft des digitalen Vertrauens? Unterschätzt der Mittelstand die Risiken noch immer? Beziehungsweise würden Sie sagen, hat Cybersecurity noch keine Priorität für die Geschäfts- und Führungsebenen?
Ich glaube, was wir alle noch sehr unterschätzen, ist die Geschwindigkeit und Popularität von Hackerangriffen. Schauen Sie, es vergeht kein Tag, in dem keine Angriffsmeldung durch die Medien geht. Alles kommt vermutlich auch nicht bei der Tageszeitung an. Aber in Expertenkreisen sehen wir die Lage doch sehr als bedenklich. Nehmen wir zum Beispiel das aktuelle Thema der Microsoft Exchange-Lücke. Naja, die Lücke ist ja bereits durch Patches geschlossen, aber bis heute sind nicht alle Systeme wirklich gepatcht. Ja. Allein 8 Tage nach der Veröffentlichung waren in Deutschland noch 20.000 offene Systeme bekannt. Das BSI hat sogar die Alarmstufe Rot ausgerufen. Also die Gefahr hierbei ist, dass die Angriffe durchaus automatisiert ablaufen können oder sogar bereits vor Wochen durchgeführt wurden und Schadsoftware im Unternehmen schlummert und nur auf die Aktivierung wartet. Gerade kleine und mittelständische Firmen verfügen vermutlich laut BSI nicht über genügend Ressourcen, so etwas festzustellen. Abschließend muss ich aber sagen, dass rückblickend auf die letzten 2 Jahre sich das Verständnis zur IT-Sicherheit in den Unternehmen doch positiv entwickelt hat. Aber uns fehlt der Vorsprung. Und somit können wir gerade nur reagieren, anstatt agieren.
Ja, ein guter Punkt. Was sagen Sie, welche Herausforderungen, was sind die wesentlichen Herausforderungen für die digitale Transformation in Bezug auf IT-Sicherheit? Und der Punkt der Angst ist auch ganz essentiell. Wie kann generell die Angst vor Cyberangriffen genommen werden? Was würden Sie sagen?
Ja, zuerst sei gesagt, die hundertprozentige Sicherheit, die gibt es nicht und ein gesundes Maß an Angst sollte bleiben, denn dann vergisst man die Problemstellung nicht. Ne? Aber Schatz beiseite, aber schauen wir uns mal die Herausforderungen an. Hier gibt es unterschiedliche Interessensgruppen. Ich fange mal mit den klassischen Anwender bzw. Betreiber an, also diejenigen, die IT-Systeme betreiben und benutzen. Da gibt es 2 wesentliche Felder, um die wir uns hier bemühen müssen. Das sind zum einen die technischen Komponenten und zum anderen die organisatorischen Komponenten. Technisch heißt so viel wie Virenschutzprogramme, Firewalls, Monitoring-Systeme etc. Der organisatorische Teil beschäftigt sich hauptsächlich mit den Unternehmensprozessen. Also was mache ich im Notfall? Und das Wichtigste ist eigentlich, das Bewusstsein bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu schärfen. Ganz klassisch die Schulung. Ja, es gibt Unterweisungen für das Benutzen von Leitern, die auch regelmäßig im Sinne des Arbeitsschutzes wiederholt werden müssen. Dasselbe gilt für die IT-Sicherheit, also Safety and Security, wie es so schön heißt. Ich weiß, keiner will es mehr hören, aber klickt nicht auf Links in E-Mails, aber das ist und bleibt leider doch der Klassiker, ne? Eine andere Interessensgruppe sind die Unternehmen, welche IKT-Produkte in den Markt bringen, also Informations- und Kommunikationstechnologische Produkte, also alles, was irgendwie connected ist. Die haben noch zusätzliche Herausforderungen und das sind die zukünftigen Regulierungen zur IT-Sicherheit. Ich will hier nur ein paar Stichpunkte nennen, wie zum Beispiel der EU Cyber Act zur Zertifizierung von IKT-Produkten, Security by Design und die Verpflichtung zur Softwarepflege. Letzteres wird wohl viel in neue kaufmännische Kalkulationsebenen bringen, denn jetzt muss man als Hersteller für ein Produkt eine Software pflegen, für das man nur einmalig Geld erhalten hat, und zwar beim Verkauf. Ja. Das Modell des Softwarepflegevertrags und Lizenzen ist da noch nicht flächendeckend akzeptiert, aber auch Pay-per-Use-Konzepte, da muss der Kostenpunkt Softwarepflege berücksichtigt werden. Also mein Rat hier, IT-Sicherheit muss man im Unternehmen leben und muss zur Kultur werden und muss zur Kultur gehören. Am Ende bleibt die größte Herausforderung, und das sind wir als Anwender.
Äußerst bedenklich ist ja auch die wachsende Bedrohung tatsächlich durch die chinesischen Hackergruppen, die für Unternehmen besonders in Europa und den USA zunehmend zum essentiellen Problem werden. Nicht zuletzt hat man es ja gesehen beim Pharma-Riesen Bayer, wie angreifbar tatsächlich die Unternehmen noch sind. Nennt man das Stichwort Angriffserkennungstechnologien.
Ja, die Bedrohung für uns kommt natürlich aus unterschiedlichen Motivationsecken. Es gibt Hacktivisten, es gibt Script-Kiddies, es gibt Kriminelle und es gibt Spione in dem Cyberraum. Also die einen machen es aus Spaß und Anerkennung, ja, und die anderen aus monetärem oder politischem Antrieb. Jede Gruppe hat somit auch ein unterschiedliches Budget an Geld und Zeit zur Verfügung. Aber unabhängig davon ist Cyberkriminalität mittlerweile ein lukratives Geschäftsmodell. Ja, also das steht außer Frage. Das heißt, man mietet sich Angriffswerkzeuge im Darknet und drückt dann einfach aufs Knöpfchen. Wiederum andere, also die Guten, verdienen ihr Geld damit, diese Angriffe automatisiert zu erkennen. Und das hat sich in den letzten Jahren, hat sich da viel bewegt, und solche Erkennungssysteme gibt es sowohl für die klassische IT, also für die Büroumgebung, sage ich mal, aber auch für die OT, die sogenannte Operational Technology, also das Produktionsumfeld von Maschinen und Anlagen, das ja auch quasi gerade so in der kritischen Infrastruktur zu Hause ist. Am Ende muss es aber dann wiederum jemanden geben, der diese erkannten Fälle auch bewertet und untersucht. Ja, also das funktioniert noch nicht so automatisiert. Da braucht es schon immer noch ein Stück weit einen Menschen, der das auch bewerten kann. Alles in allem bleibt es dynamisch und wird mit Sicherheit nicht weniger. Also es gibt kein Allheilmittel, das ich einfach kaufe und damit ist ein Haken an der Aufgabe. Ja, das wird es nicht geben. Ja, genau. Und wer jetzt noch mehr erfahren möchte, der ist natürlich zu unserem Roundtable am 15. April herzlich eingeladen. Als Gäste begrüßen wir zum einen Herrn Thomas Pilz, der in seinem Unternehmen einen Hackerangriff schmerzlich erlebt hat, und Herrn Jan-Thilo Kirchhoff, der die Seite des guten Hackers beleuchtet. Vielen Dank.
Ja, Herr Müller, herzlichen Dank für den Einblick, und ja, einen schönen Tag Ihnen.
Ja, vielen Dank Ihnen auch.